Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerInnen einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir wollen heute über Polen sprechen. Polen hat am vergangenen Wochenende in der zweiten Runde in der Stichwahl einen neuen Präsidenten gewählt. Gewonnen hat Karol Nawrocki, der Rechtskonservative. Wir werden uns noch darauf einigen, was die korrekte politische Bezeichnung für ihn ist, Kandidat. Von der gleichen Partei wie der bisherige Präsident, unterstützt nämlich von der rechtskonservativen PiS. Was das heißt für Polen, für die Europäische Union, für ein Zusammenspiel zwischen Deutschland und Polen, für Migrationsfragen, für Außenpolitik, für Ukraine-Fragen und Ähnliches. Darüber wollen wir heute uns ausführlich unterhalten. Und mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
Anastasia Sinelli, ich bin auch Redakteurin im Ausland und zwar im Europateam.
Erik Bonse, Korrespondent für die Europäische Union in Brüssel.
Ja, und Gabriele Lesser aus Warschau. Ich bin die Polen-Korrespondentin der Taz.
Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben heute zwei Zuschaltungen aus Brüssel und aus Warschau. Mal gucken, ob das alles technisch gut klappt. Ich würde gerne, Gabi, mit dir anfangen aus Warschau. Erstmal, es war ja viel spekuliert worden, wie es ausgehen könnte nach der ersten Runde, bei der zwar der liberalere Kandidat, sage ich mal, ein bisschen vorne lag, aber dann doch sehr, sehr viele Stimmen von denen, die oder für die Kandidaten, die es nicht in die Stichwahl geschafft hatten, nach rechts gegangen waren, war ja so ein bisschen befürchtet worden schon, dass es wieder so kommen würde. Warst du trotzdem noch überrascht über dieses Ergebnis?
Na, überrascht in dem Sinne war ich eigentlich nicht, aber enttäuscht, muss ich sagen. Also ich hatte doch insgeheim gehofft, dass er es schaffen würde. Denn vor 5 Jahren ist er ja schon mal eingesprungen für eine andere Kandidatin, die keinen guten Wahlkampf gemacht hat. Und dann ist er sozusagen nachbenannt worden und ist dann ins kalte Wasser gesprungen, hat Wahlkampf gemacht und hat ganz, ganz, ganz knapp verloren. Also das waren damals 500.000 Stimmen. Das bei jeweils etwa 10 Millionen war das damals ziemlich wenig. Dieses Mal wieder haben beide Kandidaten, also von der PiS und von der PO, über 10 Millionen Stimmen bekommen. Und er hat dieses Mal mit 370.000 Stimmen verloren. Das ist also noch knapper als bei den Wahlen vor 5 Jahren.
Also wenn du sagst er, dann sprichst du von dem Gegenkandidaten, dem Unterlegenen, dessen Namen wir noch gar nicht erwähnt haben. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich merke mir immer Schafskopf und dann hänge ich einen Ski ran. Das ist ganz schlimm eigentlich, eine ganz schreckliche Eselsbrücke, glaube ich. Aber stimmt es so ungefähr, Schafskowski? Ist das in etwa richtig?
Genau. Man muss am Anfang Tschaskowski sprechen.
Danke für die Lehrung. Ich kann kein Polnisch, deshalb weiß ich das nicht so genau. Aber ja, also klar, über den hast du gerade gesprochen, von dem du sehr gehofft hattest, dass er gewinnt. Anastasia, wie war es bei dir? Warst du überrascht oder hattest du große Hoffnung, dass es diesmal anders käme?
Ich würde sagen, ich bin ein Optimist. Deshalb gehe ich natürlich immer vom Besten aus. Aber ich war ehrlich gesagt auch einfach sehr enttäuscht. Also ich teile da die Gefühle, die Gabi hatte. Ich wollte mich auch nicht zu früh freuen. Wir wussten ja auch noch nicht ganz, wann die Ergebnisse kommen werden. Und als ich dann morgens aufgewacht bin, hatte ich dann schon sehr schlechte Laune, ehrlich gesagt. Ja.
Führ uns doch mal ein. Dieser Karol Nawrocki, wer ist das? Und was macht den da noch was Besonderes, außer seiner Parteizugehörigkeit?
Also wichtig ist ja vielleicht zu sagen, dass er nicht Parteipolitiker ist, also Teil der PiS, sondern sozusagen PiS-nah, also er vorgeschlagen wurde von der Partei. Und ich finde schon, dass er ein sehr interessanter Kandidat ist. Gabi kriegt das ja in Polen, da die Gespräche auch nochmal viel näher mit. Er ist ja Historiker, also gar kein Politiker, Ex-Hooligan. Es gibt da ja ganz viele Mythen um ihn herum, die ihm einerseits vielleicht auch zugute gekommen sind, vielleicht bei den jungen WählerInnen auch. Aber genau, da gab es auch irgendwie viele Skandale.
Gabi, führ uns mal weiter, Gabi. Wer ist der Typ?
Also um ehrlich zu sein, nach diesen vielen Skandalen, die in der letzten Zeit alle hochgekocht sind, so etwa ja in den letzten 4 bis 6 Wochen etwa, hätte ich doch gedacht, dass ihm das mehr schaden würde. Aber ganz im Gegenteil. Also die, ja, also zum Teil hat die PO, also die liberal-konservative Bürgerplattform, ein bisschen schlecht ihn gepusht. Oder sie haben zu sehr darauf gebaut, dass gute Moral und so weiter, dass sich das durchsetzt. Aber zum Beispiel, ich will nur noch mal die groben Sachen wiederholen. Also er hat einem Nachbarn und guten Bekannten die Wohnung abgeluxst. Das ist eine Einzimmerwohnung gewesen und er hat einen Vertrag aufsetzen lassen von einem Notar und da hat er versichert, dass er sein Leben lang, also bis ans Lebensende dieses Nachbarn ihn finanziell unterstützen wird und sich sorgen wird um ihn. Und dafür bekam er für einen Appel und ein Ei, also für 12.000 Euro etwa, bekam er die Wohnung. Und dann hat er den Mann vergessen. Und er ist am Ende in so einem Betreuungsheim der Stadt Danzig gelandet. Und da dachte man schon, also das ist ein Skandal, unfassbar, unglaublich. Aber erstaunlicherweise hat das die Leute gar nicht groß gekratzt. So, naja, das ist halt ein Zwaniak. Also Zwaniak auf Polnisch, das ist so ein Schlingel oder so ein Böser halt. Aber so einer, der weiß, wie man es macht, so ein Schlauer halt. Also auch so ein Bauernschlauer, so einer. Und dieses Wort hat auch eine große Rolle im Wahlkampf gespielt, weil an irgendeiner Veranstaltung hatte Trzaskowski die Rede begonnen oder ein Teil der Rede begonnen mit Bonjour. Guten Tag auf Französisch. Und dann in Polen wird ja konsequent immer alles eingepolnischt. Und dann hat man das auf Polnisch geschrieben, dieses Bonjour. So, dass es auch wirklich jeder Depp lesen kann. Und hat sich dann darüber lustig gemacht. Das ist so ein Bildungsschnösel, so ein Heini, der da mit Französisch ankommt. Und es kann ja kaum jemand Französisch in Polen. Früher ja, aber heute nicht mehr. Und dann haben die eben tatsächlich, die PiS hat gegen diesen Bonjour Trzaskowski den Zwaniak gesetzt. Das heißt Zwaniak als was Positives. Und die Bauern vor allen Dingen können sich mit dem Zwaniak gut einig werden oder das ist einer von uns. Und so ein Bonjour, ja, was soll denn das sein? Das ist halt so ein komischer Franzose und der ist fremd, das ist nicht unser. Also die eigene Identität repräsentiert der Nawrocki, der Zwaniak. Der zwar jetzt moralisch nicht so weit oben steht, aber es ist einer von uns. Und das war so einer dieser Fehler. Aber genauso sind dann Bilder aufgetaucht von einer fußballhooligen Massenschlägerei. Da war er mittendrin und die war verabredet worden. 70 Leute auf der einen Seite, 70 Leute auf der anderen Seite. Und die haben da wie die Wilden aufeinander eingeprügelt, aufeinander eingetreten und so weiter. Also wirklich fürchterlich. Erstaunlicherweise hat das auch überhaupt keinen Effekt gehabt. Also die Leute, ja, das war ein Gentleman Agreement, kam dann als Reaktion, erstaunlicherweise. Oder dann wurde publiziert, dass er so zwei richtig große Tattoos von Fußballvereinen hat, auf der Brust und auf dem Rücken. Und das auch nicht. Also eigentlich nichts. Also die ganzen Sachen, die hätten ein Aufreger sein können oder sollen, waren keine. Alles so untergegangen.
Das erinnert mich ein bisschen an mein Berichtsgebiet, dass Skandale einem Kandidaten nicht unbedingt schaden. Anastasia, du hast dich sowieso gemeldet, aber ich wollte dich ja noch mal fragen, du hast ja auch für die Taz vorher ein Interview mit dem Jugendforscher auch gemacht, wo du rausgefunden hast, oder ausgehend von der Tatsache, dass offenbar in dem Jugendbereich die extreme Rechte, aber ein bisschen auch die extremere Linke sehr stark vertreten waren. Erzähl mal, was kam dabei raus?
Also genau, ich würde mich vielleicht auch noch kurz auf Gabi beziehen. Ich finde es nämlich, also ich teile diese Ansicht auch total, dass man eigentlich denkt, man hat diesen eher seriösen Trzaskowski, der mehrere Sprachen spricht und etabliert ist, in Warschau als Oberbürgermeister und dann ja natürlich dann auch vielleicht als Präsident auf außenpolitischer Bühne glänzen könnte. Und das hat man ihm irgendwie dann als Nachteil vorgeworfen. Und dann hat man Nawrocki, der eher so dieser klassische Typ von nebenan ist, wie auch Gabi gesagt hat, was ich auch ganz absurd fand, war, eine Situation bei einer TV-Debatte von den beiden, wo er sich dann so Nikotinpäckchen, also so Snus währenddessen reingezogen hat. Also es war so ein bisschen befremdlich, aber es ist auch besonders und das ist auch das, was ich in meinen Gesprächen mitbekommen habe, als ich durch Polen gereist bin und mit jüngeren Leuten gesprochen habe. Die haben einfach keine Lust mehr auf diese etablierten älteren PolitikerInnen, die wollen irgendwie was Frisches und ich glaube besonders auch bei jüngeren Männern, die ja dann auch viel in der ersten Runde auch noch rechter gewählt haben, also auch viel Konföderatia gewählt haben, aber dann in der zweiten Runde dann auch eher den peace-nahen Kandidaten, also Nawrocki, unterstützt haben. Denen gefällt es irgendwie, dass er nicht so dieser klassische geleckte Politikertyp ist.
Mhm.
Genau.
Wenn wir jetzt Wir haben jetzt viel erstmal über die Persönlichkeit geredet und über diese Persönlichkeitsmerkmale, die ja vielleicht in dem personalisierten Wahlkampf, was ein Präsidentenwahlkampf gerade in der Stichwahl ja auch immer auch ist, eine größere Rolle spielen mögen, vielleicht sogar als Inhalte. Aber welche Inhalte waren es denn? Also wir haben ja überall woanders zumindest, wo rechtspopulistische Parteien oder Kandidaten so rumkämpfen, haben wir ja dieses so ein Dreieck zwischen Migration, Wirtschaft und Identitätsfragen. Ist das das gleiche Dreieck in Polen, Gabi?
Ja, also Migration hat natürlich auch eine riesengroße Rolle gespielt. Aber ich denke, das Hauptproblem eigentlich von Trzaskowski war, wie es eigentlich überall fast überall in den meisten Ländern ist, wo die Rechtspopulisten hochkommen, dass er nicht er selbst geblieben ist, sondern er hat die Narration von Nawrocki und von der PiS teilweise übernommen und ist dann unglaubwürdig geworden. Also dann plötzlich hat er irgendwas erzählt. Also die ganze Zeit ist er für Migranten und für LGBT und so weiter und so weiter. Also ganz progressiv. Und plötzlich erzählt er dann was. Ja, also den ukrainischen Geflüchteten, den Müttern, die jetzt mit Kindern gekommen sind und nicht arbeiten und nicht Steuern zahlen in Polen, denen müsse man das Müttergeld, sprich 500 plus oder 800 plus wegnehmen. Und das ist so ein Kernspruch eigentlich von der PiS gewesen, ja, dass die bösen Ukrainer ja nur reinkommen nach Polen, weil sie sich in die soziale Hängematte legen wollen in Polen. Ja, so das klassische Argument. Und dann kommt der Trzaskowski her, anstatt zu erklären, dass fast alle Geflüchteten in Polen sehr viel mehr als in Deutschland arbeiten, in die Sozialversicherung einzahlen und natürlich Steuern bezahlen. Und wenn es die nicht geben würde, dann wäre die Rente wesentlich niedriger in Polen. Also statt das mal genau auseinander zu klamüsern und zu erklären und vielleicht sich auch ein paar gute Schlagworte ausdenken zu lassen von den Beratern, spricht er da plötzlich genauso wie die PiS und hat dadurch seine Glaubwürdigkeit verloren. Also dieser ganze Migrationshorror, der da von der PiS aufgebaut worden ist, den hat ja der Tusk, also der Chef von der konservativ-liberalen Bürgerplattform, aufgegriffen und treibt das jetzt und trägt das jetzt auch in die Europäische Union hinein. Und das macht die Partei an sich unglaubwürdig. Und dann sagen sich die Leute, ja, ich meine, wenn der jetzt das nachplappert, was zuvor der Jarosław Kaczyński, also der PiS-Chef, gesagt hat, dann können wir doch gleich die PiS wählen. Was sollen wir da die PO wählen, die nur darauf wartet, was die PiS ihnen vorkaut und dann reden die das nach. Also das war ein ganz großer Fehler.
Ja, also ich sehe das auch so wie Gabi. Also man muss sich ja auch vorstellen, nach den Wahlen 2023, wo ja auch besonders viele Frauen und jüngere Menschen wirklich Hoffnung hatten und die PO unterstützt haben, jetzt sozusagen Tusk zu sehen und Trzaskowski, die ja wirklich, wie Gabi gesagt hat, diese Narrative von der PiS übernommen haben, also dass wir einfach wirklich enttäuscht waren und dass man ja auch dann sieht, dass auch das, was du jetzt gerade auch schon gefragt hattest davor, warum auch vielleicht bei den Jüngeren viele dann auch Linker von diesen Parteien gewählt haben, weil sie einfach so unzufrieden waren mit dem, was gerade passiert und sie auch einfach viele Leute jemanden wünschen, auch als Präsidenten, wo sie wissen, was sie bekommen und der jetzt nicht irgendwelche Spielchen treibt.
Gehen wir doch mal vielleicht zum nächsten Abschnitt über und holen dann auch den Erik mit rein.
Denn die Frage ist ja jetzt, also wenn ich das polnische Regierungssystem richtig verstanden habe, dann haben wir das, was man in Frankreich eine Kohabitation nennen würde, nur mit ein bisschen anderen Vorzeichen, weil in Frankreich der Präsidentstaat die Tagespolitik bestimmt und in Polen ist es eigentlich der Regierungschef, aber der Präsident hat ein großes Einspruchsrecht, weil er kann quasi alles blockieren, wenn ich das richtig verstanden
habe. Mit seinem Veto, genau.
Durch sein Veto. Da ist ja im Grunde, hat sich die Situation ja zu bisher gar nicht dolle verändert, weil auch Duda hat ja vieles geblockt und nicht zugelassen, was Donald Tusk auch ein bisschen im Hinblick auf wieder Annäherung an die Europäische Union oder sie weniger zu verschrecken vorgehabt hat. Was glaubt ihr, wird es jetzt sich verschärfen, diese Blockadepolitik? Geht es genauso weiter wie bis jetzt? Ist die Stimmung einfach eine völlig andere? Und dann würde ich nämlich, also das würde ich erstmal gerne noch von euch wissen, dann würde ich Erik gerne im Anschluss fragen, wie denn überhaupt aus Europa jetzt darauf geguckt wird, aus Brüssel.
Ja, also der Nawrocki hat schon angekündigt, dass er diese Veto-Politik verschärfen will. Und es ist auch ganz klar, warum er das tun will. Denn diese Regierung, die jetzt an der Macht ist, das ist eine Vier-Parteien-Koalition, sehr breit aufgestellt. Also sogar noch ein bisschen breiter, als es die Ampel war. Und die will er im Grunde genommen von innen heraus zerstören. Und wenn die also ein Gesetz nach dem anderen einreichen und er entweder sein Veto dagegen ausspricht oder aber das Gesetz weiterleitet an das Verfassungsgericht, das auch vollständig unter der Kontrolle der PiS steht, dann kann also entweder der Präsident oder aber das PiS-kontrollierte Verfassungsgericht dieses Gesetz torpedieren und damit ist es wirkungslos und dann arbeiten also Sejm und Regierung ohne irgendwelche Effekte, es sei denn, es fallen ihnen irgendwelche schlauen Verordnungen ein und sie können mit Verordnungen das Land verwalten. Vielleicht haben sie auch noch ein bisschen Fantasie und es fällt ihnen noch irgendwas ein. Aber der Duda hat bislang, das würde die beiden dann unterscheiden, doch noch das ein oder andere Gesetz unterschrieben, von dem er dachte, na ja, das schadet mir nicht und nutzt den Polen. Sowas hat er unterschrieben. Aber alles, was so ein bisschen ideologischer war oder aber die Demokratie zerstörenden Gesetze aufheben sollte, die PiS verabschiedet hatte, die hat er ja alle mit einem Veto belegt. Und das wird auch der Nawrocki tun. Also wir werden in den nächsten 2 Jahren nicht damit rechnen können, dass es einen funktionierenden Rechtsstaat in Polen gibt. Und wir werden nicht damit rechnen können, dass es eine funktionierende Demokratie gibt, bis eben auf die Wahlen, die wir jetzt hatten. Und wir werden nicht damit rechnen können, dass es ein funktionierendes Gerichtswesen gibt in Polen. Das ist alles zerstört worden. Also das wieder aufzubauen, hatte der Tusk versprochen. Und viele Leute verstehen das nicht, dass er das nicht umgesetzt hat bisher. Aber gegen diese vielen Veten von Duda konnte er es nicht durchsetzen. Und das Zweite war, dass er in seiner Koalition eine Bauernpartei hat oder die Bauernpartei, die erzkonservativ ist und viele der Tusk-Versprechen schlicht nicht mitträgt. Und dann klappt das halt nicht. Wenn die sich in der Koalition nicht einig sind, dann kriegen sie auch kein Gesetz hin.
Ja, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, weil du auch gerade gefragt hast, was sich jetzt wirklich ändert. Also ich glaube, viele haben einfach nach 2023 Hoffnung gehabt, wussten, dass Duda noch da ist und dann aber sozusagen auf diesen Termin geblickt, wenn wir einen anderen Präsidenten bekommen, dann endlich passiert ja etwas. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich mitbekommen hatte aus Stimmung an Brüssel, weshalb ja auch es diese Lockerung gab an den Geldern. Aber das kann ja bestimmt Erik gleich nochmal besser einschätzen. Und jetzt ist es halt eben nicht so gekommen. Und der Unterschied ist auch, dass eben Nawrocki noch so eine Blackbox ist, man weiß noch, also so wie Gabi gesagt hat, ja, man kann sich vorstellen, dass er auch viel blockieren wird, aber wie er sich wirklich dann als Politiker schlagen wird und als Präsident, da weiß man noch nicht so viel drüber und da bin ich eigentlich auch ganz gespannt und vielleicht habe ich noch so eine Resthoffnung, dass er sich vielleicht auch nicht ganz auf die Linie, die Duda gefahren hat, einschießen lässt, aber man weiß es nicht, also es ist eigentlich schon aber sehr wahrscheinlich, so wie Gabi es auch gesagt hat.
Europa ist ein paar Mal angesprochen worden. Brüssel hatte ja tatsächlich nach der Wahl von Tusk zum Regierungschef verschiedene, nicht Sanktionen, aber zurückgehaltene Gelder von vorher freigegeben, in der Hoffnung, einen Reformprozess, dann einen Weg zurück zu, wie Gabi es ausgedrückt hat, Rechtsstaat und Demokratie auch mit zu ermöglichen aus Brüssel. Das ist dann so nicht gekommen und es wird jetzt, so die Einschätzung, die ich hier so raushöre, auch nicht so leicht kommen. Wie wird jetzt in Brüssel darauf geguckt, Erik?
Im Grunde genommen nimmt man die Situation erstaunlich gelassen. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass da viele Warnungen und Mahnungen kommen, aber ich habe das ja auch in der Taz geschrieben. Die Äußerungen waren sehr, sehr optimistisch, muss man schon fast sagen. Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat erklärt, ich bin zuversichtlich, dass die EU ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortsetzen wird, als wenn nichts geschehen wäre. Und auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte gab sich optimistisch, man werde die NATO noch stärker machen. Dahinter steckten, glaube ich, zwei verschiedene Einschätzungen. Das eine ist, wie wir auch schon gesagt haben, Nawrocki folgt nun mal auf Duda. Im Grunde genommen hat sich die Situation nicht groß verändert, stehen beide derselben Partei nahe. Es ist weiterhin eine Art von Kohabitation auf Französisch. Und nach Brüssel zu den EU-Gipfeln wird weiter Donald Tusk kommen, den man ja hier auch gut kennt und sehr gut schätzt. Da wird sich also erstmal nicht viel ändern. Die entscheidende Frage ist natürlich, kommen jetzt die Reformen, die Tusk versprochen hat und für die auch das Geld gezahlt wurde? Und das war ganz interessant. Das haben dann viele Korrespondenten hier auch die EU-Kommission gefragt, um zu wissen, welche Reformen sind denn überhaupt umgesetzt worden? Und wie viel Geld ist denn eigentlich sozusagen noch im Pott? Was passiert denn da? Kommission hat keine Antwort gegeben. Das heißt, da sind wir in so einer Grauzone und meiner Meinung nach schon seit der Wahl von Donald Tusk, denn Frau von der Leyen hat sozusagen ohne Zögern zweistellige Milliardenbeträge ausgezahlt, nach dem Motto, jetzt ist der Rechtsstaat wieder da, jetzt ist die Demokratie wieder gewahrt, wir können alles freigeben. Aber viele Versprechen von Tusk wurden ja eben aufgrund der internen Blockade gar nicht umgesetzt. Das Geld wird man jetzt auch nicht zurückverlangen, aber wie geht es weiter? Das ist jetzt schon die Frage. Und auf die gibt es bisher auch keine Antwort. Und da gibt es vielleicht noch ein drittes, eher strategisches Motiv. Wir haben einen Rechtsruck in der ganzen Europäischen Union. Das ist jetzt die dritte Wahl innerhalb von 2 Wochen, wo wir einen Rechtsruck gesehen haben nach Portugal und Rumänien. Und man möchte aber das nicht zu sehr betonen hier in Brüssel. Man möchte nicht den Eindruck aufkommen lassen, dass es da irgendwie ein Problem gibt, weil wir haben hier ganz große Themen vor der Brust. Ukraine zum Beispiel, NATO-Gipfel, EU-Gipfel, erster EU-Gipfel für den neuen Kanzler Merz. Und da soll keine schlechte Stimmung aufkommen. Das war so mein Eindruck.
Was ich gerne von euch beiden nochmal wissen würde, von euch Polen-Experten. Überall woanders, wo eine eher europafeindliche, und so zumindest wird ja die PiS auch immer charakterisiert, Partei rankommt, ist das, siehe Slowakei, siehe Ungarn, ist das eigentlich dann immer pro-russisch? Das ist ja in Polen ein bisschen anders, wenn ich das richtig verstehe. Warum eigentlich und wie äußert sich das?
Ja, das stimmt. Es ist anders. Man sieht Polen, also in Polen sieht Russland als den Aggressor an. Punkt. Und das ist dann sozusagen auch das, wo die Ukraine jetzt nicht ganz durchatmen kann, aber sozusagen wissen kann, okay, das wird auch weiter unter Nawrocki so bleiben. Das hat er auch klar gemacht, auch wenn er da nicht ganz die gleichen Standards setzen würde, die jetzt vielleicht ein Präsident, der Trzaskowski heißen würde, machen würde. Also er ist ja auch eher Historiker. Man weiß, er ist jetzt nicht so versiert, was Sicherheit und Außenpolitik angeht. Was bedeutet, dass er da vielleicht andere Punkte setzen würde. Das, was ihn natürlich als Historiker sehr interessiert, sind ja auch Aufarbeitung von historischen Ereignissen, zum Beispiel das Massaker von Wolinien gegen die Polen Anfang des 21. Jahrhunderts.
Gabi, magst du ergänzen?
Ja. Ja, ich kann ganz kurz noch was dazu sagen. Also in Polen ist die historische Situation halt diese, dass Polen immer wieder von Russland überfallen wurde. Das war also nicht nur der Zweite Weltkrieg, das war nicht nur der Hitler-Stalin-Pakt, sondern das geht weit, weit zurück. Und das, was hier auch ganz präsent ist, sind die sogenannten Dreiteilungen Polens im 18. Jahrhundert. Diese drei Teilungen, da waren das Zarenreich beteiligt, Österreich und Preußen. Und am Ende von diesen drei Teilungen gab es Polen nicht mehr. Es gab Polen für 123 Jahre nicht mehr auf der europäischen Landkarte. Und Polen haben sich haben sich ganz intensiv mit sich selbst beschäftigt, ihre eigene Identität gepflegt, unter anderem über die katholische Kirche, also polnisch gleich katholisch, um sich dann abzusetzen von den drei Besatzern, also Russland, Österreich und die evangelischen Preußen. Und dann gab es nach dem Versailler Vertrag ein wieder auferstandenes Polen. Das hat es dann aber nur ganz kurz gegeben, nämlich gerade mal die Zwischenkriegszeit. Und dann war schon wieder Zweiter Weltkrieg und die alten Teilungsmächte, Deutschland und Österreich, waren vereint und wieder Russland, haben wieder sich Polen aufgeteilt. Und die meisten Polen sehen diese Teilung und diese Besatzung, die dann auch die russische natürlich war, bis 1989, wo man sich selbst befreite. Das heißt, man hat sich rund 250 Jahre lang mit der russischen Besatzung auseinandersetzen müssen. Und das prägt natürlich. Und mit Russland zusammenzuarbeiten ist extrem schwierig für Polen.
Es lohnt sich extrem, immer, glaube ich, eine Historikerin als Korrespondentin zu haben. Ich glaube, du hast mal Geschichte studiert, Gabi, ne? Wenn ich mich nicht
genau.
Anastasia?
Und vielleicht noch ein Gedanke, den ich ergänzen will. Also ich habe auch in meinen Gesprächen öfter mit Leuten gesprochen, die jünger sind, die vielleicht all diese historischen Hintergründe nicht so präsent haben wie Ältere, aber natürlich auch trotzdem, weil ja durch die Peace auch viel im Schulsystem geändert wurde und das natürlich auch im Fokus war, was Polen damals bedeutet und Polen jetzt schützenswert macht und wo der Aggressor liegt. Aber auch in linkeren Kreisen ist es so, dass man trotzdem davon ausgeht und sagt, ja, wir müssen uns irgendwie schützen, weil eben so viel passiert ist in den letzten Jahrhunderten und es okay ist, dass wir bis zu einem bestimmten Grad aufrüsten.
Heißt das dann, dass die Rolle, die ja Donald Tusk durchaus herausgehoben in den letzten Monaten, spätestens seit dem Wiederantritt von Donald Trump in den USA gespielt hat, als treibender Teil auch dieser sogenannten Koalition der Willigen zusammen mit Keir Starmer, Macron und jetzt Friedrich Merz, dass er diese Rolle unbenommen behalten kann? Weil was ich gehört oder gelesen hatte, war, dass zumindest die Art der Ukraine-Unterstützung, ihr habt vorhin erwähnt, dass die ukrainischen Geflüchteten in Polen auch zum Thema des Wahlkampfes geworden sind, aber dass eigentlich auch die Art der Unterstützung der Ukraine durchaus ein Wahlkampfthema war und womöglich dem Nawrocki geholfen hat. Wie seht ihr das?
Ja, also Ukraine war auch natürlich als Kriegsgebiet, als angegriffenes Land ein großes Thema gewesen. Und Nawrocki, und es gibt mehrere von diesen, also insgesamt waren ja 13 Kandidaten in der ersten Runde angetreten, unglaublich viele. Und der gesamte rechte Teil dieser Kandidaten hat sich anti-ukrainisch positioniert. Und Nawrocki hat sich auch von Anfang an anti-ukrainisch positioniert und sie haben auf verschiedenen Feldern sehr großen Zuspruch bekommen in der Bevölkerung. Zum Beispiel, was man auch in Deutschland häufig vergisst, ist die alte, was heißt alt, also die Gewerkschaft Solidarność ist ja nicht mehr das, was sie mal war. Also die war ja mal eine Freiheits- und eine Friedensbewegung und Gewerkschaft und hat eben Polen 1989 tatsächlich die Freiheit gebracht. Also eine Gewerkschaft, ja, die Solidarität. Und die ist dann irgendwann vollkommen abgedriftet ins rechte Lager und ist jetzt so ein Anhängsel der PiS und absolut anti-ukrainisch. Und da hängen Millionen Leute dran an dieser Gewerkschaft. Das kann man sich schwer erklären, aber so ist es. Es hängt auch damit zusammen, dass es historische belastete Themen gibt zwischen Polen und der Ukraine, die bis heute nicht richtig aufgearbeitet sind. Dazu gehört das Wolynien-Massaker. Da haben ukrainische Bandera-Scherler, kann man sagen, oder Orun, Mitglieder, also beides ist ein Begriff für rechtsradikale, nationalistische Freischärler. Die haben dann polnische Dörfer überfallen in diesem Wolynien, was damals polnisch war.
Von welchem Jahr reden wir, Gabi?
Wir reden vom Jahr 1943, 44. Es war ein riesengroßes Massaker. Da sind etwa 100.000 Polen abgeschlachtet worden, kann man nicht anders nennen. Und umgekehrt haben die Polen dann Rache genommen und haben dann auch kann ich jetzt die Zahl nicht genau sagen, auch ziemlich viel Ukrainer wiederum umgebracht. Und dieses schwierige Kapitel der polnisch-ukrainischen Geschichte ist bis heute nicht richtig aufgearbeitet.
Aber darf ich da kurz reingrätschen, Gabi? Weil nach dem 24. Februar 2022, also nach dem vollumfänglichen Überfall Russlands auf die Ukraine, waren ja die Polen wirklich diejenigen, die am schnellsten als allererst eine riesen Solidarität gezeigt haben mit dem angegriffenen Volk und wo offenbar solche historischen Belastungen, wie du sie gerade dargestellt hast, erstmal überhaupt keine Rolle gespielt haben. Was hat sich denn seitdem so verändert, Anastasia, dass das jetzt plötzlich alles so wieder hochkommt, eine Rolle spielt?
Ja, ich hatte da auch mit verschiedenen Leuten drüber geredet, die auch gesagt haben, man wollte nur das Gute sehen, also diese vollumfängliche Solidarität dann, die die Polen hatten. Aber auch damals gab es auch schon viele Bedenken. A und B ist man davon ausgegangen, ganz am Anfang, dass viele davon direkt oder schnell wieder zurückgehen wollen oder auch werden können. Und jetzt sehen wir Jahre später, dass sie immer noch im Land sind und es dort auch in verschiedenen Umfragen große Unterschiede gibt zwischen den männlichen Befragten und den weiblichen. Die weiblichen, die dann eher die Ukrainerinnen, die gekommen sind, als Konkurrenz ansehen, was irgendwie Sozialleistungen angeht, was ja auch Thema war im Wahlkampf, Termine beim Arzt oder ähnliches. Und die Männer eher bei Migration nicht aus der Ukraine, sondern aus muslimischsprachigen Ländern skeptischer sind. Und die ukrainischen Frauen, es kamen ja viele ukrainische Frauen auch eher sozusagen gut heißen, vielleicht auch, weil irgendwie den Heiratsmarkt ein bisschen attraktiver macht, mehr Frauen da zu haben und die irgendwie sozusagen eher diese Bedrohung an der belarussischen Grenze auch wirklich schlecht sehen. Aber wie gesagt, diese ukrainische Solidarität, die hat sich schon ein wenig verändert.
Ich würde da gerne nochmal Erik auch als Ergänzung haben für diese ganzen Pläne, eben Koalition der Willigen, aber auch Europäische Union und ihr neues außenpolitisches und auch verteidigungspolitisches Aufstellen, über das wir seit Monaten diskutieren. Wie wichtig ist dafür, dass Polen eine tragende Säule davon ist oder bleibt?
Das wäre schon sehr wichtig, nur ist es nicht der Fall. Ich würde da auch dem Eindruck widersprechen, dass Donald Tusk eine sehr aktive Rolle bei der Koalition der Willigen gespielt hätte. Das sehe ich nicht so. Also ich habe die Initiative immer bei Emmanuel Macron in Paris und bei Keir Starmer in London gesehen. Die haben auch gesagt, wir sind bereit, Truppen zu entsenden. Polen hat sich dem immer verweigert. Das heißt, die sind da sozusagen Zuschauer. Die sind mehr oder weniger passive Partner, übrigens genauso wie Deutschland. Und jetzt kommt ja noch erschwerend hinzu, dass Nawrocki sich gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine ausgesprochen hat. Und damit verlässt er im Grunde genommen so die europäische Mehrheitslinie und schwenkt, und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den haben wir noch gar nicht besprochen, schwenkt auf die amerikanische Linie. Also er ist ja ein großer Fan von Trump. Und das wird natürlich auf der europäischen Ebene mit großem Misstrauen gesehen und das könnte auch noch Probleme bereiten. Und wenn man, ein letzter Gedanke dazu, wenn man jetzt von einem unabhängigen Europa spricht, was Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hier neuerdings tut und meint, man wolle sich von den USA emanzipieren, dann wird das natürlich mit diesen Polen nicht gehen. Und das wird auch ein Problem für die Zusammenarbeit Deutschland, Frankreich, Polen im sogenannten Weimarer Dreieck. Das heißt zusammengefasst, es ist ein Problem. Und es ist für meine Begriffe auch ein größeres Problem jetzt nach dieser Wahl geworden.
Ja, ich sehe das auch so wie du, Erik, und finde es auch ganz spannend, wie du auch schon gesagt hast, wie entspannt eigentlich die ersten Töne jetzt waren aus Brüssel. Man muss sich vorstellen, für Tusk ist jetzt wieder eigentlich Wahlkampf. Also alles, was er jetzt mit der Regierung versucht zu tun, wird nochmal auch aus Brüssel, aber auch in Polen kritisch gesehen. Es gibt ja diese antideutschen Rassemblements zum Beispiel, die Nawrocki ja auch genutzt hat. Und es wird sich jetzt sozusagen Tusk und Nawrocki werden jetzt viel nach Polen gucken und viel dort machen und, glaube ich, wenig Kapazitäten haben, um sich jetzt noch im Weimarer Dreieck oder in anderen Koalitionen zu engagieren. Genau, was ich jetzt so gehört habe, ich war jetzt auch 2 Tage in Brüssel unterwegs, war, wenn man über Polen gesprochen hat, dass alle erstmal jetzt gerade nach Deutschland blicken. Und eher da die Hoffnung sehen, also jetzt auch eher in den konservativen Kreisen in Brüssel, und ganz gespannt sind, was jetzt Friedrich Merz eigentlich macht und wie deren Beziehung jetzt sein wird nach Polen auch hin und auch in diesem Weimarer Dreieck und anderen Konstellationen.
Ja, da könnten wir vermutlich, wir zeichnen auf am Donnerstag Nachmittag. Friedrich Merz ist gerade in Washington, zu dieser Stunde, in der wir aufzeichnen, trifft er sich gerade Donald Trump. Wir wissen nicht, was dabei rausgekommen ist. Und ob es vielleicht da auch größere Überraschungen gegeben haben mag. Ich wollte aber auch bei Trump, weil Ja, also Erik hat das jetzt zu Recht angesprochen, Nawrocki auch als großer Trump-Fan. Ich habe in verschiedenen Berichten auch gelesen, dass durchaus auch eine ziemlich direkte Einflussnahme oder zumindest, naja, Stellungnahme von Seiten Trumps oder wie hat das ausgesehen, also auf den Wahlkampf stattgefunden hätte. Wie war das, Gabi?
Wie Stellungnahme, verstehe ich jetzt nicht. Was für eine Stellungnahme?
Gab es eine Einflussnahme? Also ich meine, hier war es ja so, dass wir vor dem letzten Wahlkampf von J.D. Vance über bis Elon Musk direkt zur Wahl der AfD aufgerufen haben. Gab es etwas Ähnliches, Wirkmächtiges, sei es über direkte Äußerungen, sei es in sozialen Medien, von den USA, von dieser US-Regierung ausgehend auch zur Unterstützung von Nawrocki?
Also die Peace und wahrscheinlich auch die polnische Botschaft in Washington, nehme ich mal stark an, haben einen Besuch von Nawrocki im Weißen Haus oder besser gesagt im Garten vor dem Weißen Haus arrangiert. Und Nawrocki hat sich dann neben alle möglichen wichtigen Leute gestellt und Bilder machen lassen. Und er hat es tatsächlich auch geschafft, ein Bild mit Donald Trump zu bekommen. Aber er hat mit Trump gar nicht geredet. Und Trump hat dann auch nichts weiter als guten Tag gesagt. Also die PO hat sich dann lustig gemacht darüber, was dann wiederum die Peace ausgenutzt hat und gesagt, naja, jeder Kontakt ist doch positiv und es ist doch gut, wenn der Kandidat schon mal vorher dahin fährt und sich damit allen bekannt macht und so weiter. Also man kann eigentlich nicht sagen, dass sich Trump da richtig reingehängt hätte und den Nawrocki unterstützt hätte. Aber natürlich ist ihm Nawrocki lieber als Trzaskowski, der ein viel selbstständigerer Kopf ist und der ihm auch Paroli bieten könnte. Das kann natürlich, oder ich nehme mal an, das wird Nawrocki nicht tun.
Hatte das ja auch eigentlich schon gesehen beim letzten Präsidenten Duda, der ja auch ganz stolz erzählt hatte, wie nah er dann Trump wirklich ist. Und da hatten wir ja auch diese Szene, dass er dann ihn dann anderthalb Stunden hat warten lassen und dann in irgendeinem Gang kurz 10 Minuten mit ihm gesprochen hat. Also die Peace ist da, glaube ich, bläst das alles so ein bisschen auf, was deren Verbindung dann zu Trump angeht. Aber es ist schon so, dass Nawrocki auch Verbindungen hat zu Magerleuten und in diesem Bereich aktiv ist. Und dann wird sich wirklich jetzt zeigen, was da seine Linie sein wird, ob er dann versucht, irgendwie bilateral mit US-Politikern zu sprechen und dort irgendwie Sicherheitsgarantien für Polen rauszuhandeln und sich so ein bisschen aus diesem europäischen Weg verabschieden wird.
Als die PiS das letzte Mal so lange tatsächlich regiert hat in allen Positionen, da waren auf europäischer Ebene die rechtspopulistischen Bewegungen, Parteien zwar alle schon da, aber noch nicht so stark wie jetzt. Da war Polen noch eher ein Sonderfall, auch als das jetzt ist. Wenn man sich so mögliche Allianzen anguckt, die sich vielleicht neu ergeben. Also wir haben schon gesagt, wo es einen Unterschied gibt, ist in dem pro-russischen, also woanders pro-russisch oder antieuropäisch gleich pro-russisch ist, weil was in Polen jetzt erklärt, warum nicht der Fall ist. Aber in vielen anderen Punkten ist es ja wahrscheinlich ähnlich. Und das kann Angriff auf liberale Lebensstile, auf LGBTQ, der antifeministische Backlash, den es überall zu beobachten gibt und so geben. Wo seht ihr, oder was sind die natürlichsten Allianzen auf europäischer Ebene, die einen Nawrocki, eine Peace jetzt eingeht oder sowieso schon pflegt?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil als erstes würde einem natürlich jetzt in Deutschland die AfD einfallen. Das ist aber insofern für die Peace kein so guter Ansprechpartner, weil die eben so pro-russisch sind. Polen ist in dem Sinne pro-russisch, als es immer mehr von der Ukraine abrückt. Aber es wird dadurch nicht pro-russisch. Und insofern wird die Peace da ein bisschen Probleme haben, Bündnispartner zu finden. Zwar arbeitet die AfD und die Peace in der parlamentarischen Versammlung des Mönchengladbach-Europarates zusammen, aber ansonsten ja nicht, also nirgends. Insofern, das ist ja schwer zu sagen. Es ist ja auch keine konservative Partei. Also auch rechtskonservativ würde ich die nicht nennen. Dann wäre das so eine CSU quasi. Aber die PiS mit der CSU zu vergleichen,
Wie würdest du sie denn bezeichnen? Was wäre die Bezeichnung, die dir einfällt? Ich habe es ja am Anfang gesagt, dass wir uns dann noch einigen drauf
einigen müssen. Für mich ist der richtige Begriff rechtspopulistisch oder nationalpopulistisch, weil es ist alles sehr national. Vielleicht auch nochmal der Unterschied zwischen Taskowski, was wir da hätten erwarten können, das ist eine Zukunft oder eine Politik, die der Zukunft zugewendet ist. Also man will Lösungen finden für die Zukunft. Das will Nawrocki nicht und das will auch die PiS nicht. Die gucken zurück. Wir müssen also uns in der Zukunft darauf einstellen, dass das, was in der Gegenwart passiert, alles aus dem Blickwinkel der Vergangenheit betrachtet wird. Und sie wollen dann die Fragen aus der Vergangenheit in die Gegenwart holen, beziehungsweise schauen aus der Gegenwart in die Vergangenheit und versuchen, diese Probleme zu lösen. Aber kein Problem, das in der Zukunft liegt. Also das ist,
da könnte man jetzt wahrscheinlich an der Stelle auch über diese wieder aufkommenden Reparationsforderungen an Deutschland zahlen.
Natürlich.
Möchte ich jetzt an der Stelle eigentlich gar nicht, weil ich würde gerne nochmal an Erik die Frage auch weitergeben, wie du Allianzpolitik der polnischen PiS beziehungsweise eben auch eines Nawrocki innerhalb Europas siehst.
Naja, also am lautesten gejubelt haben die üblichen Verdächtigen, also Marine Le Pen in Frankreich und Viktor Orban in Ungarn. Und sind die aber beide eben eher pro-russisch, also da wird man außenpolitisch nicht so viel reißen können. Und die sind auch nicht in demselben Club oder in derselben Fraktion im Europaparlament. Insofern so richtig anschlussfähig ist das nicht. Andererseits schreibt es sich, das hatte ich ja eben schon gesagt, in diesen doch beunruhigenden Rechtstrend ein. Also es gibt einen ganz klaren Rechtsruck in Europa, der zieht sich mittlerweile durch alle Länder, muss man eigentlich sagen. Also Frankreich ist Le Pens Partei die stärkste, in Deutschland die AfD jetzt in Umfragen zeitweise die stärkste gewesen. In Polen gewinnt also der PiS-Kandidat und so weiter und so fort. Das heißt, wir in Brüssel haben wir langsam schon so eine Art Wagenburg-Mentalität. Also alle demokratischen Parteien sind ja jetzt nur noch vier, in Anführungszeichen nur noch, also alle die halt im Parlament vertreten sind. Konservative mit EVP, CDU, CSU, Sozialdemokraten mit der SPD, die Grünen und die Liberalen sogar noch. Ein paar FDP-Leute gibt's ja hier auch noch. Sind alle in der großen Koalition und alle anderen sind halt sozusagen die Gegner. Und die müssen jetzt also schön zusammenhalten. Und da gibt es jetzt ein Phänomen, das hatte ich ja auch in meinem Beitrag für die Taz geschildert. Wir haben eine Fraktion, eine rechte Fraktion, rechtskonservativ, die EKR, die Europäer für Konservative, Europäische Konservative und Reformer. Und die werden schon mal ganz gerne von der von der Leyen-Fraktion EVP gebraucht für Mehrheiten. Und wer sitzt da drin und wer war so sogar bei den Gründungsmitgliedern? Die PiS. Die PiS war bisher ziemlich marginalisiert, denn in der EKR haben die Italiener um Frau Meloni den Tod angegeben, die Postfaschisten. Die galten oder gelten hier in Brüssel erstaunlicherweise als gemäßigt. Und das wird ganz interessant zu sehen jetzt, wie sich diese Gemengelage entwickelt zwischen PiS auf der einen Seite und Fratelli d'Italia von Frau Meloni auf der anderen Seite. Und ob die Konservativen es noch wagen, mit dieser veränderten, möglicherweise veränderten EKR zusammenzuarbeiten. Das heißt sozusagen, im Feintuning kann sich da schon einiges ändern. Und das kann auch auf die Politik Einfluss nehmen. Wie das genau funktioniert, bleibt abzuwarten. Denn die Verbindungen zwischen Nawrocki, dieser Wahl und der PiS bis ins Europaparlament sind noch nicht abzusehen. Das müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, der große Trend, der ist nicht zu übersehen und der ist durchaus bedenklich und der kann auch die Politik bis hin zu der Europäischen Kommission verändern.
Ich würde da direkt anschließen, und das leitet auch schon langsam schon so unsere Zielgerade, unsere Schlussgerade hier ein. Gabi, du hast es ja ziemlich am Anfang beschrieben, dass was eben durch dieses Wahlergebnis nicht möglich sein wird, ist eine Rückkehr Polens wieder zu Rechtsstaat, zu Demokratie, weil die Reformen, wenn man sie so nennen will, oder die Veränderungen, die die PiS-Regierung damals durchgesetzt hatte, die Donald Tusk eigentlich alle zurücknehmen wollte, wird er jetzt nicht zurücknehmen können. Wir haben auch darüber gesprochen, dass damals ja die Europäische Union mit dem Zurückhalten von Geldern, also mit dem Versuch, Druck auszuüben, um Rechtsstaatlichkeit in Polen wiederherzustellen, reagiert hat. Erste Frage wäre jetzt mal an Erik. Glaubst du, so etwas kann wieder passieren? Können sie die Gelder wieder wegnehmen? Können sie wieder fordern? Werden sie das machen? Gibt es dafür heute noch politische Mehrheiten?
Ich glaube es nicht. Also solange Donald Tusk an der Regierung ist, wird da kein Geld weggenommen und da wird auch nichts eingefroren. Das wäre ja auch widersinnig. Also ich meine, wir haben es ja herausgearbeitet. Es ist ja Tusk, der Premierminister oder der Regierungschef, der in Warschau den Ton angibt. Nawrocki kann vor allem bremsen. Ne? Andererseits zeigt das aber eben auch, wie schwierig diese Instrumente sind. Ne? Also EU-Gelder einzufrieren und dann freizugeben aufgrund eines Hoffnungswertes oder aufgrund eines Regierungswechsels, der aber noch gar nicht gewirkt hat im Sinne von demokratischen Reformen. Das ist schon problematisch. Und da sehe ich auch, und das finde ich auch bedenklich, dass die EU-Kommission keine Rechenschaft ablegen möchte. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, es gab viele Fragen für Journalisten, die sind bis heute nicht beantwortet. Wir wissen nicht, wie viel Geld ist eigentlich genau freigegeben worden. Das müssen wir wahrscheinlich in Warschau dann nachfragen. Und wir wissen auch nicht, wie viele Reformen, das gab ja einen ganzen Katalog von Reformen, den Brüssel gefordert hat. Wie viel sind denn davon jetzt eigentlich umgesetzt? Hinreichend. Das liegt alles jetzt im Ermessen der EU-Kommission, die sagt dazu nichts. Also ich würde eher sagen, da wird also kein Geld zurückgezahlt, da wird es auch keine Finanzierungskrise geben, aber das zeigt sich, dass doch diese Form der Mittelvergabe mit Einfrieren und Freigeben, dass die auch problematisch sein kann.
Wäre denn, Gabi Anastasia, wäre denn von Leuten, die sehr enttäuscht waren jetzt, wie ihr es ja am Anfang auch beschrieben habt, davon, dass die Wahl jetzt so ausgegangen ist, wie sie ist, wäre denn das da so eine Hoffnung wieder auf Brüssel, dass Brüssel vielleicht helfen kann, Druck ausüben kann? Oder sagen die Leute, nee, Intervention von außen bringt nichts, das müssen wir schon selber machen. Wie ist die Stimmung?
In Polen ist die Stimmung zurzeit eher abwartend, vielleicht ein bisschen hoffend, aber ja, auch so ein bisschen, naja, eben hat, also jetzt hat schon mit der Wahl nicht geklappt, mit der EU wird es wahrscheinlich auch nicht klappen. Also auch so ein bisschen resignierend. Also es ist noch ein bisschen Hoffnung da, aber nicht mehr allzu viel.
Ich glaube auch, dass der Blick jetzt sehr nach innen gelenkt ist. Wir haben jetzt auch bald die Vertrauensfrage, die gestellt wird. Und viele schauen jetzt auch schon, wie es dann bei den nächsten Wahlen aussehen wird. Ich glaube, wenige denken jetzt, die EU in Brüssel kommt und rettet uns.
Da hast du jetzt direkt meine letzte Glaskugelfrage. Nein, das ist ja richtig angesprochen. Weil das wäre genau meine Frage für den, ich glaube, 11. Juni ist, also nächste Woche ist die Vertrauensfrage angesetzt. Donald Tusk hat das am Tag nach der aus seiner parteipolitischen Sicht verlorenen Wahl gesagt, dass er das stellen wird. Wie geht das aus? Gibt es eine Chance, dass er abgewählt wird oder eine Gefahr?
Also das war sehr sinnvoll, das in den Raum zu stellen und zu sagen, ich stelle die Vertrauensfrage. Ich hätte es tatsächlich möglichst schnell durchgezogen an Tusks Stelle, aber da gucke ich natürlich auch nicht so genau hinter die Kulissen, was da abgegangen ist oder abgeht. Tatsächlich zeigt die polnische Regierung im Moment Zerfallserscheinungen. Das heißt, es hat ja fast jede Partei innerhalb der Koalition einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Und die sind dann alle gescheitert, bis auf Trzaskowski, der ganz zum Schluss auch gescheitert ist. Und dann hat Tusk wiederum angekündigt, nach der Wahl wird die Regierung umgebaut und er wolle die Regierung verschlanken, was mit anderen Worten heißt, er will da so ein paar Leute rausschmeißen, die jetzt gescheitert sind oder ja, die sich nicht bewährt haben. Und da wollen natürlich einige Druck machen auf Tusk, dass er ihnen nachgibt und sie halt auch nicht rausschmeißt. Und Sie fordern jetzt bestimmte Umstellungen von Posten und so weiter. Und das Einzige, was Tusk jetzt machen kann, ist eben möglichst schnell diese Koalition wieder zusammenzuschweißen und diese Vertrauensfrage zu stellen. Also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er sie verliert. Denn dann würden die ja ihre Posten verlieren. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Aber wer weiß, also ich bin jetzt lang genug in Polen. In Polen ist immer alles möglich. Es kann auch vollkommen in die Hose gehen. Kann auch passieren. Dann gibt es vorgezogene Neuwahlen.
Ich finde es mutig, dass er es macht. Und ich bin jetzt auch nach der Präsidentschaftswahl am Boden zerstört. Ich würde sagen, ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen, dass er da gut rauskommt, aber ich hoffe es natürlich. Genau, und jetzt gerade nochmal vielleicht noch so ein kleiner Lichtblick ganz, ganz weit hinten. Gabi meinte ja, dass viele von den Kandidatinnen ja gescheitert sind, auch in der ersten Runde. Das stimmt, aber es gab auch gar nicht so schlechte Ergebnis für die beiden linken Kandidaten, die man vielleicht eher kennt. Und ja, vielleicht muss ich die polnische Linke da jetzt mal zusammenraufen in den nächsten 15 Jahren. Ja.
Erik, wie guckt man aus Brüssel auf die Vertrauensfrage? Ist da Heulen und Zähne klappern? Tusk könnte es verlieren, oder?
Nee. Also da ist man relativ gelassen. Da hat man Vertrauen. Also man kennt ja Tusk eben, wie gesagt, aus einigen Jahren hier seiner Brüsseler Arbeit als Ratspräsident. Das eigentliche Problem ist aus Brüsseler Sicht, dass er ja im Nebenberuf auch noch Ratspräsident ist, EU-Ratspräsident. Und da kommt er jetzt natürlich gar nicht mehr dazu. Also das Ende seiner Ratspräsidentschaft, die ja die Agenda der EU mitsteuert und die Impulse geben soll, ist jetzt von der Innenpolitik völlig überschattet und da kommen überhaupt gar keine Impulse aus Warschau. Da kommt nichts. Und das ist natürlich bedauerlich, ne? Und andererseits haben wir ja die Frau von der Leyen, die schmeißt den Laden ja auch alleine. Also man hat bisher nicht viel von Polen gesehen und der Ratspräsidentschaft und man wird jetzt in den nächsten Wochen noch weniger sehen. Man wird aber garantiert am 11. Juni dann wieder auf Warschau blicken, das kann man sagen.
Ja, wo du es gerade ansprichst, ist wirklich schade. Ich fand es auch ganz spannend. Also Thema Sicherheit sollte ja dann ganz groß gemacht werden in der Ratspräsidentschaft in Polen. Und jetzt am Ende der fast 6 Monate kann man sagen, nichts ist sicher.
Ja, sogar Polen ist unsicher.
Sogar Polen ist unsicher, ja.
So, das war der Bundestag für heute. Wir binden an der Stelle ab. Wir haben in den letzten Wochen immer das Problem, dass wir so versuchen, am Schluss doch irgendwie einen positiven Ausblick zu finden. Dann sagt immer noch irgendjemand etwas, was doch wieder deprimierend ist. Die Weltlage ist so, wir können es nicht wirklich ändern. Und das war ja jetzt noch im Rahmen. Ich danke euch dreien sehr zum Mitmachen. Ich habe viel gelernt als Mensch, der sich da nicht so besonders gut auskennt. Außerdem geht Dank an Laura Wersek, die auch diese Woche noch einmal die Redaktion übernommen hat, an Daniel Fromm, der die Produktion macht. Und die übliche Bitte, ihr kennt das schon da draußen, wenn ihr Geld übrig habt, findet bitte das Programm Taz zahlig, das freiwillige Bezahlprogramm der Taz. Denn wir können unsere Inhalte oder wollen unsere Inhalte für euch zwar kostenlos zur Verfügung stellen, aber sie kosten natürlich Geld zu machen. Deshalb bitte beteiligt euch daran. Wenn ihr Kritik, Lob, Anregungen an uns habt, schreibt uns an bundestalk@taz.de. Jede Mail wird gelesen, wenn auch vielleicht nicht jede beantwortet. Und teilt uns gerne auf sozialen Medien. Das hilft uns allemal und immer. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.